Wir lesen mal 2. Petrus 1, Vers 3 bis 11 und dann die beiden Verse noch einmal. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber die Standhaftigkeit, in der Standhaftigkeit aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist im Dunkel und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, meine Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Amen. Wir nehmen jetzt noch einmal zunächst 2. Petrus 1, Vers 9. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist im Dunkel und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. Es gibt also Dinge, die einem Christen nicht fehlen sollten. Und diese Dinge sind in den Versen zuvor aufgelistet, dass wir nämlich im Glauben stehen dürfen und dass aus diesem Glauben, wie Petrus sagt, Tugenden hervorgehen und dass aus dieser Tugend auch Erkenntnis, die Erkenntnis Gottes und Christi wächst, dass dann auch Selbstbeherrschung hervorkommt, Standhaftigkeit, Gottseligkeit und auch Bruderliebe und die Liebe letzten Endes zu allen Menschen. Wem diese Dinge fehlen, sagt der Apostel. Sie dürfen aber nicht fehlen. Denn das sind nicht Wesensmerkmale eines Ungläubigen oder eines Gottlosen, sondern die eines echten Christen. Ein wiedergeborener Mensch hat, wie wir auch von dem Apostel ein paar Verse vorher erfahren haben, Anteil an der Natur Christi. Dadurch, dass wir von Neuem geboren sind, ist uns in dieser neuen Geburt die Wesensart Gottes zuteil geworden. Der Charakter Christi. Uns sind Gottes kostbare Verheißungen gegeben, damit wir durch sie göttlicher Natur teilhaftig werden, schreibt Petrus soeben. Wenn einem Christen diese Dinge aber fehlen, dann ist er noch im Dunkel, andere Übersetzungen sagen sogar blind, kurzsichtig. Und nun kommt dieses Stichwort. Er hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Das heißt, seine Wiedergeburt vergessen, seine Bekehrung vergessen, eigentlich vergessen, dass er Christ ist. Er hat vergessen, dass er einmal zu Jesus gekommen war, indem er doch gereinigt wurde von seinem früheren Leben und der damit verbundenen Sündhaftigkeit seines ehemaligen Seins. Er hat vergessen, dass er rein geworden ist von den früheren Sünden. Dass er umgewandelt worden ist. Das hat er vergessen. Wer diese Tugenden des Glaubens nicht hat, der hat das vergessen. Sonst würde er nämlich diese Tugenden Gottes ausleben, wie beispielsweise Selbstbeherrschung, Standhaftigkeit, Liebe und auch freudigen Glauben. Aber er hat vergessen, dass er ein Christ ist. Und das ist die Frage, die natürlich jetzt hier im Raum steht: Wie ist es bei dir? Wie ist es bei dir? Wie lebst du? Zeigt dein Leben, dass du dir bewusst bist, dass du einmal gereinigt worden bist von deiner früheren Lebensart? Ist dir klar, des Geistes Kind du bist? Oder hast du die Reinigung deiner früheren Sünden, die einmal Gott durch seine Gnade an dir getan hat, hast du das alles vergessen? Und wenn du es vergessen hast, dann ist zwischen deinem Lebenswandel und dem Lebenswandel eines ungläubigen Menschen kein Unterschied. Und das ist ja tragisch. Manche deuten dieses Schriftwort, die Reinigung früherer Sünden vergessen zu haben, so als wollte Petrus sagen, diese Christen hätten noch nicht komplett und vollzählig alle ihre früheren Sündentaten aufgelistet und namentlich bekannt gemacht und aufgearbeitet. Ich glaube, ihr kennt auch solche Seelsorgeschulen. Dazu muss ich sagen und auch einschieben, es ist recht, dass du dem Herrn Jesus Christus deine Sünden bekennst. Und möglicherweise auch einem Seelsorger. Möglicherweise auch deiner Mutter und deinem Vater oder auch deinem Kind oder deiner Frau oder deinem Mann. Das Bekennen von Sünden hat eine große Verheißung. Ist ein starker Segen für diejenigen, die es tun. Da kommt auch der Aspekt der Wiedergutmachung mit hinein. Wir kennen die Geschichte von dem Zöllner Zachäus, als Jesus seinen Geist der Liebe und der Vergebung da reinbrachte und er sagte, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Da kann Zachäus nicht an sich halten und sagt, siehe, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfach wieder zurück. Freunde, da ist etwas dran, die versauten Dinge im Leben wieder in Ordnung zu bringen. Wenn du deine Frau betrogen hast, hör auf damit, mach klar Schiff, sprich darüber. Wenn du jemanden über den Tisch gezogen hast und ihn übervorteilt hast, ruf ihn an, sag, dass der Handel nicht gilt. Der Versicherungsvertrag wird annulliert. Du hast mit falschen Mitteln versucht, ein Geschäft zu machen. Mach das klar. Das ist definitiv in der Heiligen Schrift so auch gemeint. Es gefällt Gott wohl, wenn du zu deinen früheren Sünden stehst, um Verzeihung bittest und wieder gut machst. Aber nun gibt es leider auch christliche Lehrer, die behaupten, man dürfe nun aber auch keine einzige und auch nicht die kleinste Sünde vergessen. Unser Sündenbekenntnis müsse absolut lückenlos und wasserdicht sein. Sonst werden wir nicht selig. Sonst kann das Wohlgefallen Gottes nicht auf uns ruhen. Das riecht so sehr wieder nach Werken. Und ich sage einfach konkret, wir werden nicht durch das perfekte Sündenbekenntnis errettet, sondern wir werden errettet durch die Gnade Jesu Christi und durch sein vergossenes Blut, sagt die Amen dazu. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ihr merkt, wie leicht man wieder abkommen kann von dieser wunderbaren und herrlichen Gnadenlehre des Evangeliums. Auf einmal glaubt man durch das Werk lückenlosen Bekennens und Aufarbeitens, bringe ich mich dann in den Stand, mit dem ich vor Gott bestehen kann. Das ist ein Irrtum. Und das meint Petrus auch nicht hier mit diesem Wort. Natürlich, Gottes Kinder sind immer noch mit Schwachheiten und auch mit Anfechtungen von Seiten des Bösen behaftet. Und dann gehen manche Leute so weit und dann sagen sie, du sollst dein eigener Spion sein, du sollst dein eigener Detektiv sein und sollst möglicherweise auch noch Sünden ans Licht bringen oder durch Propheten ans Licht bringen lassen, von denen du gar nichts weißt. Manche gehen sogar noch so weit und meinen, man könne auch im vorgeburtlichen Stadium schon gesündigt haben und dann kommen diese Dinge alle ans Licht. Aber das Problem ist, das ist eine Geißel, ist das. Da gehen die Menschen vor die Hunde und am Ende Christen in die Psychiatrie im Extremfall. Wenn sie glauben, sie müssen ihre sogenannten vergangenen Sünden bekennen und sich von ihnen reinigen und hier also eine Aufarbeitungsstrategie entfalten. Nein, so verstehe ich das Evangelium nicht, sondern ich glaube, dass die Vergebung und Annahme bei Gott in der Gnade unseres Heilandes ruht. Es ist ein Fehlverständnis, diesen Text so auszulegen und zu deuten. Denn wer kann die Menge seiner Sünden namentlich an Zahl erfassen? Ich frage dich. Ihre sind so viele wie Sand am Meer, die niemand zählen kann. Die Sünden der Gedanken, der Worte und der Taten sind so viele, dass du mehr als 1000 Leben bräuchtest, sie alle zu erfassen. Eine solche Idee hat etwas mit Selbstkasteiung zu tun, aber nicht mit dem Evangelium. Das sagt das Blut Jesu Christi, macht uns rein von aller Sünde. Einfach von aller Sünde, nicht von allen aufgezählten Sünden, nicht von allen aufgeschriebenen Sünden. Die Bibel sagt, denn wer kann merken, wie oft er fehlt? Verzeihe mir die verborgenen Sünden. Manchmal sagt meine Frau zu mir, du hör mal, da hast du was falsch gemacht, das hättest du so nicht sagen dürfen. Oh, habe ich gar nicht gemerkt, dass ich gesündigt habe. Aber ich bin fest davon überzeugt, auch sie merkt noch nicht mal immer, wann ich sündige. Wir merken es gar nicht. Unsere Gedanken, unser Stolz, unsere Eifersucht, die hochkommt, unser Neidessein, unsere Gier, all diese Dinge, es geht ja nicht um die Sünden, die mit der Tat alleine sichtbar werden, durch die Tat sichtbar werden, sondern es geht um das Wesen, das wir haben. Unser Wesen ist sündhaft, das alte Wesen, der alte Mensch. Aber gelobt sei der Name des Herrn. Wir dürfen, ganz praktisch gesehen, Jesus unsere Sünden bekennen, die Bekannten und die Unbekannten. Nenne ihm konkret, wenn der Heilige Geist dich erinnert, du selbst oder deine Frau oder dein Mann, wenn du mit deiner eigenen Sünde konfrontiert wirst, komm damit zu Jesus, bringe das ins Licht, bekenne das. Aber sag auch, Herr, du weißt, es sind so viele Dinge, von denen ich nichts weiß, die ich nicht mal gemerkt habe. Ich bringe sie dir alle. Oute dich. Aber wenn du alle deine Sünden bekannt hast und wenn du wieder gut gemacht hast, was du konntest und du dein Leben geordnet hast, dann wisse, da sind noch viel mehr Sünden in deinem Leben, die du vergessen hast, die du gar nicht als Sünde erkannt hast. Und nun fange nicht an, den Detektiv in deinem Leben zu spielen, sondern nun sage zu dem Herrn Jesus, Herr, ich bekenne dir meine bekannten und unbekannten Sünden. Vergib mir auch meine verborgene Schuld. Halleluja. Da darfst du zur Ruhe kommen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir Gottes Kinder geworden sind durch den Glauben, dann sind wir gerecht geworden vor Gott. Christen sind durch die Gnade Gottes aus dem Glauben an Jesus Christus grundsätzlich, unabhängig von ihrem Auf und Ab des Sündigen, grundsätzlich in den Stand eines Gerechten vor Gott gelangt. Glaubt ihr das? Oh, wenn du ein kleines Kind hast, du liebst es, es ist artig, es ist unartig. Mal ganz doll unartig. Und noch doller unartig. Ändert sich etwas daran, dass es dein Kind ist? That's it. Das ist es. Wir sind durch die Gnade Jesu, durch die Vergebung, durch das Blut Jesu Christi aus dem Glauben in den Stand der Gnade gebracht worden. Christen sind gerecht. Und sogar wenn sie sündigen, sind sie Gerechte. Ich habe nicht gesagt, wenn ihr sündigt, tut ihr recht. Habt ihr mich? Bitte. Nein, wenn wir sündigen, tun wir Unrecht. Aber wenn Christen sündigen, sind sie dennoch Gerechte. Wenn Kinder ungezogen sind, sind sie dennoch Kinder. Das heißt, unser ganzes Leben ist eingehüllt in das Blut Jesu Christi. Die Frage ihrer vergangenen und zukünftigen Sünden der Gotteskinder sind durch den Stand, den Gnadenstand der Gerechtigkeit absolut geklärt. Durch das Blut Jesu Christi sind alle Sünden bereits abgedeckt, die vergangenen und auch die zukünftigen. Ich weiß, dass ich in Zukunft auch noch sündigen werde. Gott möge mir helfen, dass es immer weniger werden und ich wachsen kann in die Vollkommenheit Jesu Christi hinein. Aber ich lege meine Hand nicht dafür ins Feuer, dass es immer wieder auch mal Rückschläge gibt. Könnt ihr euch das vorstellen, dass euer Pastor sündigt? Was? Ja. Ja, es ist ja leider so. Aber dem Herrn sei Lob und Dank. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Christus ist hier, Gott ist hier, der gerecht spricht. Das ist die Gnade. Bekenne deine Sünden. Aber fang nicht an, dich zu verrenken und dich zu spionieren und alles aufzuarbeiten. Du schaffst es nicht, du schaffst es nicht. Du wirst nicht fertig mit der Unzahl und der Menge deiner Sünden. Nur einer wird fertig mit der Masse deiner Schuld. Und das ist Jesus Christus, der sie alle ans Kreuz von Golgatha genommen hat. Und da können wir zur Ruhe kommen. Sagt ihr Amen? Das ist doch ein herrliches Evangelium. Und deshalb noch einmal, Petrus spricht hier nicht davon, dass wir alle Sünden im Einzelnen aufarbeiten sollen und so die Reinigung früherer Sünden vergessen hätten. Nein, er spricht davon, dass wir vergessen haben, dass wir grundsätzlich gereinigt sind. Als wir zu Jesus kamen, da sind wir gereinigt worden. In Titus 2, Vers 14 heißt es, der Herr reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Diese Reinigung durch das Blut Jesu oder auch durch den Glauben sind Ausdrücke da. Manchmal sagt die Bibel, wir sind gereinigt und gewaschen durch das Blut Jesu. Manchmal sagt sie, wir sind durch den Glauben gereinigt. Manchmal sagt sie, ihr seid schon rein um des Wortes willen. Gereinigt im Wasserbad des Wortes. All solche wunderbaren Ausdrücke gibt es in der Bibel. Und die bezeichnen eigentlich nichts anderes als unsere Wiedergeburt, als unsere Bekehrung. Als unsere Umwandlung von unserem alten Leben hinein in das neue Leben mit Gott. Und wenn du das vergisst, lieber Freund, lieber Chris, dass du einmal gereinigt bist von deinem alten Sündenleben, dann kannst du nicht die Tugenden haben. Dann kannst du nicht das heilige Leben haben. Und deshalb ist die Ermahnung des Apostels an uns alle, dass das Ziel der Wiedergeburt, das Ziel der Reinigung ganz praktisch ist. Ein reines Leben, gute Werke, die Tugenden Gottes, praktische Gerechtigkeit. Und so gibt es Christen, die vergessen, dass sie gereinigt sind. Zum Zwecke guter Werke, zum Zweck eines geheiligten Lebens, zur Bruderliebe, zur Selbstbeherrschung, zur Geduld, zur Treue, zum Gehorsam. Die Frage jetzt lautet, bist du gereinigt von deinen früheren Sünden? Wenn das noch nicht geschehen ist, komm zu Jesus und sag, Herr Jesus, hier ist mein Leben, vergib mir meine Sünde, reinige mich, wasche mich, lass mich dein Kind werden. Aber weißt du, dass du einmal gereinigt worden bist? Und du hast es vergessen? Dann bitte ich dich, erinnere dich wieder. Denk daran, wer du bist. Was Gott an dir getan hat. Und wenn du wieder weißt, wes Geistes Kind du bist, dann entsteht auch auf einmal wieder Freude, das Leben der Nachfolge freudig und gehorsam mit den Tugenden Gottes zu gestalten. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Petrus geht nun noch ein Stück weiter. Im nächsten Vers führt er diesen Gedanken in eine nächste Stufe. Und sagt, darum, wenn ihr nicht vergessen habt, darum, meine Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Das ist auch ein Wort, das oft, wie ich empfinde, falsch verstanden wird. Im Zusammenhang mit den vorgehenden Versen bedeutet dies, doch schlicht und ergreifend, vergesst nicht die Reinigung eures Lebens, die ihr bei eurer Errettung durch das Blut Jesu erfahren habt. Vergesst also nicht eure Berufung. Vergesst nicht eure Erwählung. Vergesst nicht eure Reinigung, die ihr erfahren habt. Wiederum also, vergesst eure Berufung und Erwählung, eure ewige Bestimmung nicht, sondern macht sie fest. Weil viele Christen eine diffuse Vorstellung von Erwählung haben. Darum deuten sie die Stelle so, dass ihre Erwählung von Gott her nur optional sei. Also eine Wahlmöglichkeit. Eine Art bedingte Erwählung, die nur Wirklichkeit wird, wenn sie von unserer Seite durch rechtes Verhalten auch eingebracht wird und eingelöst wird. Das heißt, ob wir erwählt sind, bestimmen wir letztendlich selber, ob wir sie uns auch ordentlich abholen. Und deshalb sollen wir uns eifrig bemühen, uns die in Aussicht gestellte Erwählung auch zu sichern, denn sonst erlangen wir sie nicht. Leider wird dieser Text so, wie ich finde, irrig ausgelegt. Eine solche Auslegung ist dem gesamten Evangeliumskonzept zuwider. Die Bibel lehrt nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Wer ist der Erwählende? Jesus. Er erwählt, wen er will. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Das heißt, der Herr erwählt nicht aus Verdienst, sondern aus freier Gnade. Und wenn er beruft und erwählt, wen er beruft und erwählt, den erhält er und bewahrt er zum ewigen Leben. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Was er einmal gesagt hat, getan, beschlossen, gewollt hat, dabei bleibt es auch. Halleluja. Der in euch angefangen hat, das gute Werk,
Der hat es euch übergeben, damit ihr es auch vollendet. Nein, er hat gesagt, der in euch das gute Werk angefangen hat, derselbe, er selbst wird es auch vollenden. Wir müssen niemals von uns aus unsere Berufung und Erwählung sichern, weil wir sie sonst verlieren oder sie überhaupt erlangen wollen, sondern sie ist auf ewig festgemacht von Gott selbst. Meine und deine Erwählung, hör mal, mein Freund, hört mal, ihr Zuhörer und Zuschauer, meine und deine Erwählung ruht nicht in dir und nicht in mir. Wie unsicher wäre sie da. Wie unruhig müsste ich sein, denn ich kann sie nicht garantieren. Aber preis dem Herrn, sie ruht nicht in dir und in mir, sondern sie ruht in dem ewigen Ratschluss Gottes. Er hat uns in ihm auserwählt, vor Grundlegung der Welt. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, damit sich kein Fleisch rühme. Ich bin hier, weil ich mir meine Erwählung gesichert habe. Ho, ho. Aber was meint Petrus, wenn er davon spricht, dass wir unsere Berufung und Erwählung festmachen sollen? Wieso sollen wir sie festmachen, wenn Gott selbst sie schon festgemacht hat? Und jetzt gehen wir da mal ein Stück weiter rein. Wir haben noch einen kleinen Moment Zeit. Wir sollen unsere Berufung und Erwählung, ich sage es mal, das ist damit gemeint, bestätigen. Das griechische Wort, das Petrus hier benutzt, heißt bebaio. Wollen wir es mal zusammen sagen? Bebaio. Das ist jetzt also griechisch gewesen. Könnt ihr euch merken? Das kann heißen, wenn ihr mal so ein Wörterbuch aufschlagt, auch ein theologisches Wörterbuch aufschlagt, dann kann es heißen festmachen, befestigen. Es kann heißen bekräftigen, es kann heißen bestätigen, beglaubigen, ausfüllen, ausführen oder auch sich einer Sache versichern, sich in einer Sache bestärkt fühlen. Und wenn ich mir diesen Querschnitt von Übersetzungsmöglichkeiten anschaue und dann auch die gesamte Gnadenlehre des Evangeliums berücksichtige und dann auch noch den Textzusammenhang also nicht vergesse, in den Petrus diesen Satz hineingestellt hat, dann fällt es schwer, unter Erwählung festmachen zu verstehen, dass ich sie mir selbst im Sinne von Erringen selbst sichern soll. Sondern es geht Petrus darum, durch die gelebten Tugenden, von denen er die Verse vorher gesprochen hat, durch die gelebte Heiligkeit. Es geht darum, durch dies alles, die Berufung und Erwählung, die Gott selbst für seine Kinder vor ewigen Zeiten festgemacht hat, durch ihr Leben zu bestätigen. Unsere Berufung und Erwählung zu beglaubigen. Durch die Birnen, die ein Baum trägt, macht er fest und bestätigt, dass er ein Birnbaum ist. Einverstanden? Aber ihr würdet mich auslachen, wenn ich sagen würde, aber durch Birnen muss durch Birnen muss er nicht dafür sorgen, dass er ein Birnbaum wird. Hallo? Ein bisschen kompliziert, nicht? Aber ist doch klar, nicht? Dadurch, dass ein Baum Birnen trägt, dadurch, dass er fruchtbar ist, erwirkt er doch nicht, dass er ein Birnbaum ist. Sondern er ist durch Festsetzung der Natur des Schöpfers, ein Birnbaum. Und darum hat er Birnen, mir läuft das Wasser schon im Munde zusammen. Ja, aber ihr Lieben, das ist doch eigentlich der Gedanke. Durch Birnen beglaubigt er, bekräftigt er, bestätigt er, dass er das ist, was er von seinem Schöpfer her ist. Durch die Frucht, die er trägt, füllt er aus, wozu er gesetzt ist. Petrus fordert uns also auf, unsere Berufung und Erwählung auszuleben, indem wir die Wesensart Christi an uns erkennen lassen. Darum sagt dieser große Apostel: Ihr seid berufen und auserwählt, ihr seid Christen. Vergesst nicht, dass ihr gereinigt seid, dass ihr Anteil an der göttlichen Natur habt. Lasst erkennen, dass ihr Christen seid und eurer Berufung und Erwählung würdig lebt. Und genau das ist doch das Problem in der heutigen Christenheit auch. Die Weltmenschen fragen uns manchmal, sag mal, ihr wollt Christen sein? Ihr wollt ein Birnbaum sein? Wo sind eure Birnen, nicht wahr? Ja. Ihr wollt Christen sein? Wo ist euer christliches Leben? Und Petrus sagt, sag mal, was ist los mit euch? Habt ihr die Reinigung eurer früheren Sünden vergessen? Habt ihr vergessen, dass ihr andere Leute durch die Reinigung im Blute Jesu geworden seid? Habt ihr vergessen, dass ihr berufen und Auserwählte Gottes seid? Vergesst das nicht, sondern macht das klar, wer ihr seid. Bestätigt das, füllt das aus. Nicht erwirkt die Erwählung. Das kann ein Baum nicht erwirken, sondern das ist er nur aufgrund von Schöpfung. Und auch wir sind nicht Christen, weil wir es erwirkt haben, sondern auch wir sind Christen aufgrund von Schöpfung, aufgrund einer neuen Schöpfung in Jesu Namen. Amen. Und das ist so herrlich, ihr Lieben. Petrus ist auch so ein wunderbarer Apostel. Petrus meint gewiss noch etwas mehr mit diesem Satz, die Berufung und Erwählung festzumachen. Es geht ihm nicht nur darum, dass andere auch die Echtheit unserer Erwählung erkennen, sondern wohl auch darum, dass wir es selbst erkennen. Dass wir es selbst erkennen, ob unsere Berufung und Erwählung echt ist. Denn ihr erinnert euch, dass das Wort bebaio nicht nur mit festmachen, bestätigen und bekräftigen und beglaubigen wiedergegeben werden kann, sondern dass eine zweite Kategorie von Übersetzungsmöglichkeit auch heißt, sich einer Sache versichern, sich selbst vergewissern. Viele Menschen in Kirche und Gemeinden haben Zweifel, ob sie denn auch wirkliche Christen sind. Und zu mir kommen auch oft, wie ich empfinde, Gotteskinder. Ich kann das schon an ihrer Sehnsucht erkennen, die sie nach Jesus haben, und an ihrem Hunger, die sie nach der Gerechtigkeit Gottes haben. Sonst würden sie solche Fragen gar nicht stellen. Da sagen sie, Bruder, wehe, ich habe solche Zweifel, aber ich weiß noch gar nicht, bin ich denn wirklich ein Gotteskind? Bei mir ist dies und das noch alles nicht im Lot. Und ich merke, dass unseren Glaubensgeschwistern etwas fehlt. Eine Gewissheit. Eine Selbstversicherung. Sie haben ihre Erwählung und Berufung noch nicht bei sich selbst sicher. Sie sind noch unsicher. Und Petrus sagt, ihr braucht nicht in diesem Zustand der Unsicherheit als Christen leben. In manchen kirchlichen Kreisen wird das ja sogar als edel betrachtet, wenn man sagt, ein Pastor hat mal auch auf die gleiche Frage gesagt, oh, solange Sie noch Zweifel haben, sind Sie auf dem richtigen Wege. Ja, nichts ist ja, jede Wahrheit ist ja immer relativ und so weiter, ihr kennt ja die Philosophie von heute. Aber meine Bibel sagt nicht, also eure Zweifel werden euch selig machen, nicht? Sondern meine Bibel sagt, euer Glaube, euer fester Glaube wird uns selig machen. Glaubt ihr das auch? Ja, nee, durch Zweifel werden wir unseres Glaubens nicht gewiss, nicht? Sondern das ist ja dann manchmal auch schade, wie weit man dann von der Heiligen Schrift abkommen kann. Aber wenn wiedergeborene Christen, die die Reinigung von ihren früheren Sündengewohnheiten vergessen haben, dann ist zwischen ihrer Lebensführung und der eines Namenchristen oder eines Ungläubigen äußerlich ja auch kein Unterschied mehr. Und jetzt fordert Petrus auf, dass wir uns unserer Berufung und Erwählung selbst vergewissern sollen und bestärkt fühlen sollen, dass wir auch wirklich Gottes Kinder sind. Das wäre eigentlich ein Thema für sich. Wir haben darüber auch schon gesprochen. Der Gottlose kann sich seiner göttlichen Erwählung nicht vergewissern. Genauso wenig wie ein wilder Baum sich vergewissern kann, dass er nochmal zurück zum Birnbaum, dass er ein Birnbaum ist. Jesus hat ganz klar gesagt, an den Früchten werdet ihr sie erkennen und du auch. Er sagt, du kannst nicht Feigen von Disteln ernten. Ich habe nur mal den Birnbaum genommen. Jesus nimmt die Feige und die Disteln. Oder er sagt, du kannst auch nicht Trauben von Dornen lesen. Aber wenn du eine Weinrebe bist, dann kannst du dich bestärkt fühlen, eine Rebe zu sein, dadurch, dass du Trauben trägst. Das heißt, das christliche Leben ist etwas Reales und hat nicht in erster Linie was mit theologischen Dogmen zu tun, sondern etwas mit dem ganz normalen Leben. Glaube ist lebendig und nicht abstrakt und irgendeine Worthülse. Sondern der Glaube, den wir empfangen haben und aus dem heraus auch unsere Errettung erfolgt, dieser Glaube ist in der Gestalt lebendig, dass er auch Folgen hat, dass er Früchte hat. Der Glaube ohne Werke, sagt Jakobus, der ist tot. Das ist dieser Lippenglaube. Aber dieser Glaube, der vom Herrn kommt, der ist lebendig. Und hat Leben, so wie die Rebe Leben hat, wie auch der Feigenbaum Leben hat, wie der Birnbaum Leben hat. Und dann kannst du selber auch erkennen, bringe ich Frucht? Mache ich Fortschritte? Liebe ich Jesus? Und das ist da, was er ja aufzählt. Er sagt, ihr habt die Natur Gottes empfangen und nun setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht aus eurem Glauben heraus auch die Tugend dar. An einer anderen Stelle sagt der ebenso oder noch größere Apostel Paulus, er sagt, prüft, ob ihr im Glauben seid. Und somit kann ich schlicht und ergreifend sagen, dass wir auch uns dadurch vergewissern können, ob eine Berufung und Erwählung in unserem Leben vorhanden ist, ob wir wirklich auch eine Beziehung zu Jesus leben. Ob ein lebendiger Glaube vorhanden ist. Und ich kann schon hören, ohne dass es ausgesprochen wird, ja, aber ich bin doch noch nicht vollkommen, auch als Christ. Darin bin ich deshalb vielleicht doch kein Auserwählter. Ich kann nur so viel sagen. Ich bin auch noch nicht vollkommen. Und Paulus sagt nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, dass ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus ergriffen bin. Der Punkt ist, Paulus hat Sehnsucht nach Vollkommenheit, nach Heiligkeit. Er hat Verlangen nach der Wesensart Christi. Hast du diesen Hunger und den Durst nach Gerechtigkeit? Du sagst, ja, ich habe, aber Pastor, nicht immer gleich. Ich bin manchmal auch so unartig wie das Kind, von dem ich war. Ja, ja, das ist ja klar. Aber deswegen bist du doch ein Kind. Du kommst doch auch immer wieder das Kind wieder zu Mama, ne? Und so Mama. Halleluja. Das ist die Frage einer Beziehung. Könnte ja jemand hier sein oder auch unter unseren Fernsehzuschauern, die den Gottesdienst miterleben und die dann sagen, haben sie ja schon wieder die letzten 4 Wochen sich immer sternhagelblau laufen, volllaufen lassen, besoffen wie eine Standhaubitze, hat jemand mal gesagt. Und dann meinen sie, oh, grüßt mal einer, ich bin auch einer von Gottes Auserwählten. Ja, hier habe ich Probleme. Ich sage, wie willst du denn weitermachen? Ach, wissen Sie, Christ sein und ab und zu mal ein, ab und zu mal ein, nicht? Oder auch die Frau mal betrügen und das alte oder anderes Leben leben und so weiter. Aber wissen Sie, ich bin auserwählt. Dann kann ich dir sagen, deine Auserwählung kannst du dir in die Haare schmieren. Wie kannst du dir in die Haare schmieren? Weil das ist dann nur Theorie. Das ist nur Theorie. Das ist nicht Wirklichkeit. Aber wenn du ein Mensch bist und sagst, ich sehne mich nach Jesus, ich bin ein Sünder. Ich habe Hunger nach der Gerechtigkeit Gottes. Ich sehne mich danach, ein Leben nach dem Wohlgefallen Gottes zu führen. Auch wenn du es nicht vollkommen hast. Aber du jagst dem nach. Dann kann ich dir frohe Botschaft bringen. Du bist einer von Gottes Auserwählten und von Gottes Berufenen. Halleluja. Und das ist dieser Brüchte. Du darfst dich selber vergewissern. Und dadurch, dass der Glaube in deinem Herzen wohnt. Du glaubst, dass Jesus dein Erlöser ist und du liebst ihn. Zieh dein Herz dich zu Jesus und nach seiner Gerechtigkeit, dann lebe entsprechend und du kannst dir deiner Berufung und Erwählung sicher sein. Der Unterschied zwischen einem Christen und Nichtchristen ist der eine sündigt noch und der andere sündigt nie mehr. Das dauert aber lange, bis ihr reagiert, nicht? Ja, das dauert aber sehr, sehr lange. Nein, der Unterschied ist nicht der Christ, der nicht gesündigt und der Christ, der sündigt nicht, sondern der Unterschied besteht darin, der eine sündigt und liebt die Sünde und der andere sündigt auch, aber er leidet unter dieser Sünde und er hasst sie und will sie loswerden. Im Gottlosen ist dieser Konflikt nicht vorhanden. Er hat Frieden geschlossen mit seiner Sünde. Aber das ist ein falscher Friede, sagt die Bibel. Der Christ aber, der sündigt auch, hat aber keinen Frieden mit der Sünde, sondern lebt im Krieg mit der Sünde. Er erleidet diesen Konflikt, den Kampf um ein heiliges Leben. Und er schafft es nicht und streckt sich aus nach der Hilfe Gottes durch den Heiligen Geist. Sagt ihr Amen? Und das, liebe Gemeinde, liebe Freunde, das ist das, was Petrus uns hier sagen will. Vergewissert euch, ob euer Herz voll Glauben, voll Liebe, voll Bruderliebe, voll Selbstbeherrschung, voll Reinheit, voll Tugend ist. Ob ihr euch danach sehnt, ein heiliges Leben zu leben. Vergesst nicht die Reinigung von euren früheren Sünden, sondern erinnert euch, was Gott an euch getan hat. Erinnert euch, dass ihr berufen seid und auserwählt seid. Macht euch dessen gewiss. Macht es euch fest in eurem Herzen. Ihr seid die Berufenen und Auserwählten Gottes. Und darum wollen wir allen Eifer daran setzen, das Leben der Heiligung und der Nachfolge zu leben und darin erweisen, dass wir Birnbäume sind. Amen. Halleluja. Wir wollen erweisen und beglaubigen, dass wir zu Jesus Christus gehören. Und wir stehen auf miteinander und sagen alle zusammen Amen.